Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Benedikt Kaninski einen schönen guten Abend. Tätliche Angriffe und Gewalt gegen Schiedsrichter sind im deutschen Amateurfußball ein ernstzunehmendes Problem. Wie können die Schiedsrichter also besser geschützt werden? Bisher gibt es darauf keine wirkliche Antwort. In England werden einige Unparteiische jetzt mit Bodycams ausgerüstet. Diese Technik könnte auch für die deutschen Ligen interessant werden. Außerdem, der Winter neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Wintersport gibt es aber trotzdem noch. Unter anderem wedelten die Slalomherren heute beim Weltcup-Finale in Andorra durch den Stangenwald. Mit Herren-Bundestrainer Christian Schweiger habe ich über seine Bilanz zur Saison des DSV-Teams gesprochen. Und für die Skispringerinnen ist heute ein ganz besonderer Tag. Denn heute flogen die Frauen in einem Wettkampf erstmals vom Monsterbacken in Vikersund in Norwegen. Die Reaktionen zum ersten Skifliegen der Geschichte der Frauen hören Sie gleich. Zuerst schauen wir jetzt aber in die Fußball-Bundesliga. Und nachdem es gestern im Abstiegskampf ordentlich zur Sache ging, sind heute eher die Spitzenteams gefragt. Dazu gehörte bis vor kurzem auch noch Union Berlin. Doch zuletzt stotterte der Motor etwas und es gab 4 Spiele in Folge ohne Sieg. Im Verfolgerduell gegen Eintracht Frankfurt sollten heute endlich wieder 3 Punkte her und der Plan ging beim 2:0 Heimsieg auch auf. Vor allem, weil die Berliner deutlich effektiver waren. Jakob Rüger mit dem Bericht zum Spiel.
Freude und Frust lagen in diesem Bundesligaspiel eng beieinander. Während Eintracht Frankfurt mit der Auswärtsniederlage haderte, war Unionstrainer Urs Fischer nach dem Europa-League-Aus unter der Woche diesmal zufrieden.
Die Reaktion, die wir uns gewünscht haben, ich sag's mal so, ich habe genau dieses Gesicht gesehen, was es heißt, über 90 Minuten unermüdlich zu sein, Leidenschaft zu zeigen, Mentalität zu zeigen.
Union kämpfte, hatte aber auch das Glück auf der eigenen Seite. Frankfurt hätte zur Pause führen müssen. Stattdessen erzielten Rani Khedira und Kevin Behrens die Treffer für die Köpenicker. Für Frankfurts Trainer Oliver Glasner war die 0:2-Pleite völlig unnötig.
Ich habe als Trainer noch nie so viele Torchancen gehabt hier im Stadion an der alten Försterei. Die haben wir halt nicht gemacht. Dann könntest du auch mal 0:0 spielen, aber wenn du so abenteuerlich verteidigst, dann eben nicht.
Für die Frankfurter ist die Niederlage in Köpenick ein Rückschritt im Kampf um die Champions-League-Plätze. Der erste FC Union klettert hingegen wieder auf Tabellenplatz 3 und hat den Vorsprung auf die Eintracht auf 8 Zähler ausgebaut.
Und im zweiten Sonntagsspiel des Tages spielt Bayer Leverkusen gegen Bayern München und da steht es aktuell 2:1 für Leverkusen nach 2 Eingriffen vom Videobeweis, der zweimal für Elfmeter für Leverkusen entschieden hat. Dementsprechend also 2:1. Wir hören uns dann im Anschluss später den Spielbericht zu diesem Spiel natürlich auch noch an. In der zweiten Fußball-Bundesliga hieß es heute Abstiegskandidat gegen Aufstiegskandidat oder auch Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf. Am Ende wurde die Fortuna ihrer Favoritenrolle gerecht. Trotzdem war es ein ziemlich turbulentes Spiel. Mats Nicholson berichtet.
Schon zur Pause führten die Gäste aus Düsseldorf mit 3:0. Kownacki, Hennings und Zimmermann nutzten die Rostocker Verunsicherung gnadenlos aus. Zimmermann traf in der zweiten Hälfte nochmal. Hansa kam dann auf 2:4 heran, als Düsseldorf etwas zu sorglos wurde. Der Sieg war aber nie ernsthaft in Gefahr. Und spätestens mit dem 5. Tor, kurz vor Schluss durch Clara, perfekt. Fortuna hat nun nur noch 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Da steht der Hamburger SV. Und nach der Länderspielpause kommt es in Düsseldorf zum direkten Duell. Fortuna hat realistische Chancen, noch ins Aufstiegsrennen einzugreifen.
8 Siege in Folge. Das ist bisher noch keinem Zweitligateam gelungen. Der FC St. Pauli ist das Team der Stunde in der zweiten Liga und sie haben es heute geschafft. Heute mussten die Norddeutschen nämlich beim Tabellenletzten SV Sandhausen ran und lösten diese Aufgabe mit einem deutlichen 5:0 Auswärtssieg. An Katrin Rose.
Trainer Fabian Hützeler bleibt der Allesgewinner mit dem FC St. Pauli. Das 5:0 in Sandhausen ist der 8. Sieg in Folge. Damit überbietet St. Pauli einen 48 Jahre alten Vereinsrekord. Und das auch dank der Treffer von Saliakas, Daschner, Afolayan und Irvine in der ersten Halbzeit. Gegen 10 Sandhäuser erhöhte Irvine kurz vor Schluss auf 5:0. Damit springt das Rekordteam in der Tabelle auf Platz 5.
Blau-gelbe Holzkreuze und rundherum rote Farbe. Dieses Bild fanden zwei Fußballprofis von Eintracht Braunschweig vor dem Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 vor ihren Privatwohnungen. Diese Drohungen überschatteten das Spiel schon vor dem Anpfiff heute. Im Stadion sorgte dann Pyrotechnik für Spielunterbrechungen. Braunschweig gewann am Ende knapp mit 1:0.
In der Nachspielzeit kannte der laute Jubel im Eintrachtstadion fast keine Grenzen. Nach einer Ecke von links lenkte Jannis Nikolaou einen Kopfball von Uca aus kurzer Distanz ins Tor von Hannover. Der so wichtige Sieg im Niedersachsen-Derby ist verdient, denn Braunschweig war insgesamt die gefährlichere Mannschaft, traf in der ersten und zweiten Halbzeit jeweils einmal den Pfosten. Hannover enttäuschte in der Offensive und Verlierer sind auch die 96 Fans. Ein kleiner Teil der gut 2000 mitgereisten Anhänger schoss immer wieder Leuchtkugeln auf den Rasen und auch auf die Sitzplatztribünen der Braunschweiger. Nahm so schwer verletzte Zuschauer in Kauf. Die Eintracht-Fans haben diesen 1:0-Erfolg gegen den großen Rivalen natürlich lange mit ihrer Mannschaft gefeiert. Das sind drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, in dem Hannover ab sofort auch wieder steckt.
Moritz Kasserlet mit dem Bericht zum Niedersachsen-Derby. Über 3.500 Gewalthandlungen gab es in der vergangenen Saison gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern im deutschen Amateurfußball. Der Respekt nimmt ab, die Gewaltbereitschaft und das Aggressionspotenzial zu. Bisher gibt es kaum Antworten auf die Frage, was dagegen getan werden kann. In England tragen einige Fußballschiedsrichter in den niedrigsten Spielklassen mittlerweile Kameras am Körper. Diese Bodycams sollen vor Übergriffen schützen und sind auch bei Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei inzwischen normal. In Deutschland steckt die Idee aber noch in den Kinderschuhen. Konstantin Eckner.
Schiedsrichter im Profifußball wurden in den vergangenen Jahren mit immer mehr technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Trotz anfänglicher Skepsis haben sich Headset-Kommunikation, die Funkfahne oder auch das Freistoßspray bewährt. Aber kein Schiedsrichter, ob im Profi- oder Amateurbereich, kann bislang Kameras tragen. So schreibt es das Regelwerk des IFAB vor. Dort sitzen die globalen Regelhüter. Aber auch die können Ausnahmen erlauben, wie nun in England geschehen. Dort werden in den untersten Spielklassen sogenannte Körperkameras getestet. Wegen steigender Gewalt gegen Schiedsrichter sollen sie mehr geschützt werden, indem alles aus der Perspektive der Unparteiischen festgehalten wird. Wie bewertet Alex Feuerherd, Schiedsrichterausbilder und Mitbetreiber des Podcasts Colinas Erben, das Experiment in England?
Als ich davon gelesen habe, dass da jetzt die Unparteiischen mit Kameras ausgestattet werden, zumindest in einigen Grassroot-Ligen, habe ich mich erstmal gefragt, ist das wirklich nötig? Und man muss ja sagen, offensichtlich ist es nötig. Und es ist traurig, dass es nötig ist. Denn das bedeutet ja, dass es ein Verhältnis zu den Unparteiischen gibt, mit dem es wirklich zum Schlechten bestellt ist.
Sagt Feuerherd und ergänzt.
So gespannt ich darauf bin, wie das Ganze läuft und was das konkret nach sich zieht, so traurig bin ich auch darüber, dass man offensichtlich sich gezwungen gesehen hat, diesen Schritt zu gehen.
Das Experiment mit den Kameras steckt in den Anfängen, sodass sich fundierte Erkenntnisse noch nicht ermitteln lassen. Aber durch die Präsenz von Kameras verschwindet eine gewisse Anonymität, die in niedrigen Spielklassen oder auch in weiten Teilen des Jugendfußballs vorherrscht. Die Schiedsrichter sind meist auf sich allein gestellt und deshalb ein leichtes Opfer für verbale oder auch körperliche Attacken von Fans wie auch den Aktiven auf dem Rasen. In England hat das Thema mittlerweile eine breite Öffentlichkeit erreicht. Unter anderem hat die BBC junge Schiedsrichterinnen, die Opfer von Gewalt wurden, ausführlich zu Wort kommen lassen. In Deutschland sind ähnliche Tendenzen wie auf der Insel zu beobachten, berichtet Alex Feuerherd.
Wenn man sich mal den jüngsten Lagebericht Amateurfußball anschaut, aus der Saison 2021-22, sieht man, da sind 911 Fußballspiele abgebrochen worden. Und in etwa der Hälfte der Fälle ist der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin das Opfer gewesen. Dazu kommen insgesamt 2400 Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle gegen Unparteiische. Man darf das nicht an der absoluten Zahl der Spiele messen, sondern man muss sich immer vergegenwärtigen, das sind jetzt vielleicht 2500 unterschiedliche Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen von 50.000, die diese Vorfälle in einem Jahr wohlgemerkt erlebt haben.
Kaum verwunderlich angesichts dieser Zahlen, wenn der Schiedsrichtermangel in Deutschland größer wird. Wie Alex Feuerherd hervorhebt, braucht es einen kulturellen Wandel. Kameras sind lediglich ein Mittel, um die Auswüchse einzudämmen. Doch ihr Einsatz könne für Schiedsrichter auch ganz andere Vorteile haben, betont Nicolas Winter. Er ist Schiedsrichter in der zweiten Bundesliga und darüber hinaus zusammen mit seinem Kollegen Patrick Kessel und der Firma Riedel Communications an der Entwicklung einer kleinen Kamera für Unparteiische beteiligt, die nicht am Körper, sondern unauffällig am Kopf bzw. am Headset getragen werden soll. Doch was bringen diese Kameras den Unparteiischen auf Profiniveau, wo Gewalt keine so große Rolle spielt?
Ja, grundsätzlich glaube ich einfach, dass es ein neues Trainingstool für uns Schiedsrichter ist. Für die Schiedsrichter, allerdings dann auch für die Coaches in der Analyse. Weil eines interessiert mich nach jedem Spiel und nach jeder Entscheidung. Wie wäre denn oder wie war meine ursprüngliche Perspektive im Spiel? Ich kann mir ganz viele verschiedene Perspektiven angucken, aber nie die originäre Perspektive, die ich eigentlich während des Spiels hatte. Und das ist ein mega spannender Punkt, bei dem ich glaube, dass er uns in Sachen Stellungsspiel, was ja essentiell ist für unsere Entscheidungsqualität auf dem Feld, einfach weiterhelfen kann.
sagt Winter. Anders als Mannschaften können die Unparteiischen im Training unter der Woche gewisse Spielsituationen nicht noch einmal simulieren. Umso wichtiger sei die Analyse von Bewegtbildern, am besten aus der Ich-Perspektive, argumentiert Winter. Zum Einsatz kam die RefCam bislang nur beim Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und der AC Milan im vergangenen Sommer. Nicolas Winter erinnert sich.
Viele Medienexperten oder auch Trainer wie beispielsweise Steffen Baumgart haben nach dem Spiel ein sehr, sehr positives Feedback gegeben, dass sie es spannend finden, diese Perspektive einmal zu sehen und dadurch eben auch mehr Verständnis für unsere herausfordernde Arbeit haben.
Für den Augenblick bleibt es jedoch bei Experimenten und Testphasen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass Kameras künftig das nächste technische Hilfsmittel für Schiedsrichter werden.
Körperkameras als Lösung gegen Übergriffe auf Schiedsrichter. Informationen dazu von Konstantin Eckner. Aus den Bundesliga-Stadien geht es für uns jetzt auf die Skipiste. In weiten Teilen Deutschlands steht der Frühling schon in den Startlöchern. Aber so ganz hat sich der Winter noch nicht verabschiedet. Das gilt auch für Soldeo in Andorra. Da hat der alpine Skizirkus an diesem Wochenende zum Weltcup-Finale Station gemacht. Nach einem überraschenden 6. Platz von Jessica Hilsinger im Slalom gestern waren heute die Männer dran. Außerdem gingen die Frauen im Riesenslalom auf die Piste. André Siems berichtet.
Dicke Backen bei Linus Strasser. So ein Saisonabschluss tut weh. Zwei Slalomdurchgänge, zweimal ist er im übertragenen Sinne neben der Spur gefahren. Rang 13 nach dem ersten Durchgang, der ihm komplett ausgekommen ist. Strasser kam mit der schmierigen Piste überhaupt nicht klar.
Das sind generell Verhältnisse, die ich jetzt nicht besonders gern mag. Wenn ich von unten wenig zurückkriege und ja, tue mich einfach schwer. Das hat man auch in den letzten Finals, Weltcup-Finals gesehen, da ich da immer Probleme habe auf dem Untergrund.
Viel mehr wollte er auch im ersten Moment nicht sagen. Zu sehr war Strasser am Rechnen, ob er auch nächste Saison im Slalom einen der Top-7 Startplätze bekommt.
Mir fehlen gerade 10 Punkte auf dem Noel, der ist heute ausgeschieden. Und so wie es ausschaut, werde ich jetzt der 17. Also ich muss noch 2 Plätze gut machen. Jetzt fährt der Feller 200stel vor mich, dann ist es zum Haare raufen.
2 Plätze hat Strasser nicht mehr gut gemacht. Nur einen, er wurde 16. und schaffte es damit extrem knapp nicht in die Punkte. 2-mal stand er in dieser Saison auf dem Podest. Es war alles in allem eine gute Saison.
Leider das Finale nicht ganz dazu gepasst, weil es eine sehr konstante Saison war. Die Ergebnisse haben es vielleicht nicht ganz wieder gespielt. Es waren sehr gute Ergebnisse dabei, aber ich meine, wenn ich in Kitzbühel 200stel schneller fahre, bin ich 2., dann schaut die Saison auch wieder anders aus. Oder wenn ich in Garmisch das runterbringe, schaut es auch anders aus.
Ramon Zehnhäusern aus der Schweiz holte sich den Sieg. Linus Strasser war da gedanklich schon ganz woanders. Bloß schnell die Ski in die Ecke stellen und den Frühling einläuten.
Abstand von diesem Sport gewinnen, bei mir steht es an. Also ich mache es sehr gern, es ist eine riesen Leidenschaft für mich, aber es ist nicht mein Leben. Und jetzt will ich mal wieder ins normale Leben eintauchen, mit meiner Familie Zeit verbringen, mit meinen Freunden und mit Leuten, die mit Skifahren und Leistungssport nichts am Hut haben.
Im Riesenslalom der Frauen hatte sich keine Deutsche für das Finale in Andorra qualifiziert. Den Sieg schnappte sich die Amerikanerin Michaela Schifrin, schon ihr 21. in dieser Disziplin, ein neuer Rekord.
Und am Finalwochenende des Weltcups bleibt natürlich auch Zeit, zurückzuschauen auf die Saison aus deutscher Sicht. Wir haben es gerade von Linus Strasser schon gehört und da gab es dann zwischendurch auch mal Grund, etwas zu feiern, aber eben nicht in der Konstanz. Zum Beispiel war es dann so beim Weltcupsieg von Lena Dürr oder auch bei der Goldmedaille von Alexander Schmid im Parallelriesenslalom bei den Weltmeisterschaften in Courchevel und Meribel. Einzelaktionen eben. An diesem vollen letzten Weltcup-Wochenende habe ich mit Herren-Bundestrainer Christian Schweiger über die Saison gesprochen. Ihn habe ich auf der Piste ans Telefon bekommen und ihn gefragt, wie zufrieden er mit der Saison des deutschen Teams ist.
Ja, es ist schon ein bisschen ein gemischtes Gefühl. Also im Technikbereich haben wir 2 Athleten gehabt, die absolute Weltklasse waren, die ja immer wieder Spitzenleistungen gebracht haben. Das war der Alex und der Linus Strasser. Aber die zweite Garde oder die vor allem im Riesenslalom, die jüngeren Athleten, die haben zwar punktuell einmal gute Leistungen gebracht, aber das Gesamtbild ist doch eher bescheiden. Dann im Speedbereich war es Anfang der Saison also eigentlich bis Gröden sehr erfreulich, da haben wir mannschaftlich richtig gut performt. Wir waren dabei bei den Top-Leuten, diese 3 Athleten oder mal Kilde. Und dann auch der Griechmeier, das ist natürlich schon eine Liga, wo es extrem schwer ist mitzuhalten und vor allem auf gewissen technischen Abfahrten. Da müssen wir sicher nachlegen, beziehungsweise da sind wir auch gefordert, dass wir technisch wieder besser werden. Aber bis Weihnachten ist alles okay, wir haben einen Schritt gemacht und dann sind wir so in ein bisschen ein Loch gefallen. Und das ist eigentlich schon ein großes Fragezeichen, warum das passiert ist, weil in der Saison hat es dann bei einigen Athleten wieder super funktioniert. Und vor allem der Andi, der Andrea Zander, der hat dann in den letzten Wochen schon eigentlich eine Weltklasse-Performance gezeigt. Und mit dem zweiten Platz vom Arbeit jetzt im Finale ist natürlich schon einiges korrigiert worden.
Ja, Sie haben das angesprochen, diese fehlende Konstanz vielleicht auch. Das war ja auch der Tenor von Wolfgang Mayer, dem DSV-Alpin-Chef. Er hat ja auch gesagt, in seiner Saisonbilanz, dass so ein bisschen die Konstanz gefehlt hat. Können Sie da schon irgendwie sagen, warum das so ist oder stimmen Sie ihm dazu?
Nein, ich stimme ihm da absolut zu. Also vor allem im Speed-Bereich, wo man dann doch eigentlich so im Jänner ein bisschen den Faden verloren haben, also eigentlich im Dezember hat schon begonnen mit Bormio und dann Wengen, wo er überhaupt keine Performance vorhanden. Dann vereinzelt dann wieder einer mit ein bisschen Lichtblick, aber grundsätzlich haben wir schon im Jänner und dann auch Richtung WM eigentlich nicht gut performt. Und wenn man dann keine Ergebnisse hat, das Selbstvertrauen nicht mehr optimal und da muss man schon hart arbeiten, dass man sich dann wieder zurückkämpft. Das ist vor allem eigentlich am Abend mit dem Andi wieder gelungen. Und daran müssen wir arbeiten. Wir haben sicher im Frühling dann die Analysensitzung und werden uns dann nochmal genau austauschen, wo der Fehler begraben liegt oder was wir fürs nächste Jahr verändern müssen.
Hm. Sie haben die Dominanz ja angesprochen, unter anderem von Odermatt, von Kilde. Hat das deutsche Team denn da aus Ihrer Sicht überhaupt die Chance, an die Weltspitze so ein bisschen zurückzukommen?
Ja, ich meine, diese drei Athleten, die haben schon besondere Voraussetzungen. Da gehört auch ein Matthias Mayer dazu, der zurückgetreten ist. Das ist schon beeindruckend. Wie gesagt, die Latte liegt extrem hoch und es ist sicher nicht leicht, dahin zu kommen. Aber ich gehe sehr positiv den Dingen entgegen und wir müssen einfach diese Technik nochmal nachjustieren und schauen, dass wir im Riesenslalom einen Schritt machen, damit wir dann im Speed-Bereich auch dementsprechend agieren können.
Hm. Beim Thema Weltspitze und Entwicklung ist man ja auch relativ schnell bei der Nachwuchsförderung, beim Thema Nachwuchs generell. Die Skigebiete haben ja auch in diesem Jahr wieder größtenteils ihre Preise erhöht. Skifahren scheint so ein bisschen zum Luxussport zu werden. Wie wirkt sich das denn auf den Nachwuchs aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, die letzten beiden Jahre waren einfach für uns fatal, wo unsere Kinder mehr oder weniger von den Hängen weggesperrt wurden, weil wir nicht raus dürften. Und zwei Jahre in Deutschland mit dem Nachwuchs zu verlieren, ist ein schwieriges Thema. Also da kämpfen wir sicher noch einige Zeit. Grundsätzlich glaube ich schon, dass die Preise in den Skigebieten, also die Liftkarten und so weiter, jetzt nicht massiv in die Höhe gegangen sind. Es ziehen auch Preise im Tenniszirkus oder in andere Sportarten nach. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung von der jetzigen Zeit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das massiv nach oben gegangen ist. Zumindest in die Regionen bei mir zu Hause, da ist es auf keinen Fall so.
Welche Rolle spielt denn der Erfolg? Sie haben gesagt, es war natürlich ein bisschen Inkonstanz dabei, der Sportlerinnen und Sportler da in der ersten Reihe für die Nachwuchsförderung. Man braucht ja auch Vorbilder, ne?
Ja, ich glaube, in den letzten Jahren haben wir schon einiges erreicht. Also wenn ich sehe, wie sich der Linus entwickelt hat, der Alex entwickelt hat, der Dom, wo er bis seiner letzten Verletzung eine absolute Weltklasse. Und es sollte schon eine gewisse Motivation und einen gewissen Glauben auch an den Nachwuchs vermitteln, dass wir in Deutschland, obwohl wir sehr eingeschränkte Trainingsmöglichkeit haben, es schaffen können, dass wir absolut Weltklasse sind. Oder ich glaube auch, dass das schon Vorbilder sind für unseren Nachwuchssport.
Sie haben ja gerade das Thema angesprochen, in den vergangenen Jahren war es schwierig, jetzt war es ja auch ein Winter, naja, sagen wir mal, der nicht der schneereichste war, es gab zwischendurch auch wärmere Perioden, wärmere Wochen. Inwiefern machen Sie sich denn dahingehend, was das Klima angeht, Sorgen um die Existenz des Skifahrens oder der Sportart?
Also ich mache grundsätzlich über das Produkt des Ski-Weltcup keine Sorgen, weil es ist einfach ein geniales Produkt. Ich glaube, es gibt wenig vergleichbare Sportarten im Winter wie unsere, wie vor allem Skisport ist, aber dass der Klimawandel oder dass die allgemeine Problematik in diesem Mittelgebirge vorhanden ist, das braucht man nicht leugnen. Nur es wird immer wieder Lösungen geben dafür, da bin ich überzeugt, weil einfach das Produkt da richtig gut ist. Ich meine, ich bin jetzt doch schon viele, viele Jahre dabei und ich habe auch vor 30 Jahren schon sehr warme Winter miterlebt, wo man zu Weihnachten überhaupt keinen Schnee hatte und in Regionen, wo ich geboren bin und man darf jetzt nicht immer alles nur negativ sehen. Es kann unter Umständen auch nächstes Jahr wieder komplett kalter Winter kommen. Und da bin ich eigentlich sehr optimistisch für die Zukunft.
Dann schauen wir abschließend vielleicht nochmal sportlich so ein bisschen voraus. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Weltspitze. Und was nehmen Sie sich denn dann für die kommende Saison vor? Was ist da möglich für das deutsche Team?
Ja, wir müssen einfach jetzt im Frühling schon akribisch analysieren, welche Thematiken wir in unserer Mannschaft haben oder in unserer Entwicklung auch in der Struktur, wie wir es schaffen, dass wir den Nachwuchs schneller ausbilden, damit sie schneller in die Weltspitze kommen. Das ist ja ein Projekt, das wir eigentlich schon jahrelang versuchen, aber irgendwie haben wir in unserem System einfach ein Problem, weil wir brauchen schon sehr lange, dass sie vom Nachwuchskader in den Europacup-Kader kommen und dann sich mehr oder weniger weiterentwickeln und empfehlen für den Weltcup. Also das ist einmal sicher ein Thema. Und dann mit unseren Arrivierten, da geht es eigentlich um Feinabstimmungen. Ne? Optimale Trainingsvoraussetzungen schaffen wir im Sommer, dann auch überdenken, welche Schwerpunkte wir setzen. Und dann glaube ich schon, dass wir wieder in der Weltspitze mitmischen können. Beziehungsweise es muss auch das Ziel sein von uns.
Auch im Biathlon stand an diesem Wochenende das Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo an. Im Fokus standen dabei gleich zwei Abgänge im deutschen Team. Denise Herrmann-Wick lief ihr letztes Rennen nach einer beeindruckenden Karriere. Nach dem Massenstart der Herren verkündete dann auch Bundestrainer Marc Kirchner seinen Abschied aus dem deutschen Team. Tabea Kunze mit den Einzelheiten.
Ein letztes Mal überquerte Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick die Ziellinie bei einem Biathlonrennen. Mit einem 6. Platz im Massenstart von Oslo beendete sie ihre beeindruckende Karriere. Und dann ließ sie ihre Emotionen einfach raus.
Ich weiß gar nicht, es ist alles gerade total überwältigend und dass es jetzt so wirklich vorbei sein soll, das ja, geht mir wahrscheinlich gar nicht so richtig in den Kopf. Aber ja, es war nochmal ein cooles Rennen, auch mit einem gewissen Anspruch, mit Nebel nochmal, hat nochmal alles abgefordert. Ja, es ist verrückt, jetzt alle Freunde, Familie, Teamkollegen da beieinander zu haben. Das ist einfach ein schöner Abschluss hier.
Beste Deutsche zum Saisonabschluss wurde Hanna Kebinger auf Rang 4. Es gewann die Schwedin Hanna Öberg. Der Massenstart der Männer endete mit dem nächsten Sieg von Johannes Thingnes Bø und ohne einen Deutschen unter den besten 10. Anschließend verkündete Herren-Bundestrainer Marc Kirchner seinen Abschied nach insgesamt 13 Jahren als Verantwortlicher für das deutsche Männerteam. Neben dem Wunsch, nicht mehr die Hälfte des Jahres auf Reisen zu sein, waren dabei auch sportliche Gründe ausschlaggebend. Es sei für den 52-Jährigen an der Zeit,
den Weg freizumachen, um dort auch Impulse neu setzen zu können, das Team zu verjüngen und auch fit zu machen, damit es auch weiterhin für die internationale Spitze bestehen kann.
Kirchners Nachfolge wird ein Duo antreten aus dem bisherigen Co-Trainer Uroš Velepec und dem früheren Weltklasse-Langläufer Jens Filbrich. Er soll dafür sorgen, dass die deutschen Männer vor allem läuferisch künftig besser mithalten können.
Gleich sind wir zurück beim Wintersport. Jetzt schauen wir aber zunächst mal wieder in die Fußball-Bundesliga. Und heute werden die Fans von Borussia Dortmund einen relativ ruhigen Sonntag gehabt haben, denn der BVB war vor dem Spiel der Bayern heute Tabellenführer. Wir haben das vorhin schon angesprochen. Nachlegen und die Spitze zurückerobern war das klare Ziel der Münchner heute am Nachmittag gegen Bayer Leverkusen. Kurz vor Schluss stand es gerade 2:1 für Leverkusen und den Vorsprung retteten die Gastgeber über die Zeit. Marc Eschweiler.
Es war ein hochinteressantes und vor allem in der zweiten Halbzeit auch verrücktes Fußballspiel in Leverkusen. Die Bayern führten zur Pause durch ein Tor aus dem Nichts von Kimmich mit 1:0. Leverkusen über weite Strecken in diesem Spiel, die bessere Mannschaft. Mit den meisten Ecken, mit den meisten Torschüssen, mit den meisten Chancen. Aber bis zur 55. Minute ohne Tor. Und dann wurde es kurios. Amin Adli sah erst wegen einer vermeintlichen Schwalbe die gelbe Karte. Schiedsrichter Tobias Stieler musste das korrigieren. Entschied zu Recht auf Elfmeter. Palacios verwandelt. 15 Minuten später die gleiche Situation. Adli sah wegen Schwalbe im Strafraum zunächst gelb, aber es war wieder keine Schwalbe, es war diesmal ein Foul von Upamecano. Entscheidung wieder korrigiert, Palacios schoss erneut ins Tor und Leverkusen gewann mit 2:1.
Kuriose Treffer also heute im Spitzenspiel. Bayern München verliert also die Tabellenführung und Borussia Dortmund geht somit als Tabellenerster in die Länderspielpause. Auf der größten Skiflugschanze der Welt sind Sprünge auf über 200 Meter keine Seltenheit. Der Vikersundbakken in Norwegen wird nicht nur deshalb auch gerne als Monsterbakken bezeichnet. Wem also Skispringen von der normalen Schanze noch nicht genug ist, der kann sich dort die Flugshows der Superlative anschauen. Bisher allerdings nur bei den Männern. Heute durften erstmals in der Geschichte auch die Frauen skifliegen. Martin Thiel berichtet von der historischen Premiere.
Sie haben es allen Kritikern gezeigt. Frauen können skifliegen und wie.
Guck dir das an. Schau dir das an. Guck dir das an. Weltrekord. 226.
Super.
Ja, wie kannst du? Die hat ja auch die Schanze raus. Die hat sie gestern im dritten Trainingsflug geknackt.
Emma Klinetz fliegt als erste Frau 226 Meter weit und in die Geschichtsbücher. Adrenalin pur, das musste raus. Für die Frauen ging in Vikersund also der Traum vom Skifliegen in Erfüllung. Schon in den ersten Trainingssprüngen bahnten sich die Glücksgefühle auch bei Selina Freitag und Katharina Althaus ihren Weg.
Ich komme aus den Grenzen gar nicht mehr raus, es hat so Bock gemacht. Ja, das Gefühl, das ist einfach so geil, wenn man da über die Kuppe kommt und fliegen kann. Und aber auch noch weiß, man kann das eigentlich noch ein bisschen besser. ich freue mich einfach, dass ich heute das so gut gemacht habe und hoffe natürlich für morgen, dass vielleicht ein 200er dabei ist.
200 Meter schafften die deutschen Skispringerinnen dann aber leider doch nicht. Katharina Althaus wurde beim ersten Frauenskifliegen undankbare Vierte, kämpfte mit ihren Gefühlen.
Ja, mein Traum ist leider nicht ganz in Erfüllung gegangen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich einen 200er dabei habe. Es war trotzdem cool, hier das erste Mal zu fliegen, mit Geschichte schreiben zu dürfen, den ersten Skiflug-Weltcup hier zu haben. Ja, schwierig gerade.
Schwierig im ersten Moment, aber in ein paar Tagen wird auch bei Katharina Althaus der Stolz überwiegen, zu den ersten 15 Frauen gehört zu haben, die Skifliegen durften. Anna Rupprecht als 14. spürte einen großen Zusammenhalt.
Ja, richtig groß, weil im Grunde wir konkurrieren heute nicht gegeneinander, sondern miteinander alle zusammen. Und ich glaube, dass es halt uns Mädels nochmal ein bisschen zusammenschweißt. Macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß so.
Und es war ein Schritt in Richtung Chancen- und Chancengleichheit für die Frauen, die wieder eine reine Männerbastion erobert haben.
Das ist Sportgeschichte, die hier geschrieben worden ist an diesem 19. März 2023.
Und am Nachmittag durften dann auch die Herren skifliegen. Beim Abschluss der Raw Air Tour siegte Stefan Kraft vor Halvor Egner Granerüth. Die deutschen Skispringer sind beim Skifliegen allerdings hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch Andreas Wellinger war nicht ganz zufrieden.
Es war klar nochmal mit 236 echt ein Flug, der Spaß gemacht hat. Ich habe aber einfach auch gemerkt, es wäre mehr drin gewesen. Also wir sagen so schön, jetzt hätte ich es nochmal richtig auflegen gehabt, das scheppert. Hab's aber eben um 2-3 Grad in der Luft nicht geschafft. Da wäre eben mit ein bisschen mehr Drehung und ein bisschen mehr Geschwindigkeit wären nur einige Meter möglich gewesen.
Schon vor dem heutigen Wettkampf stand fest, dass Halvor Egner Granerüth zum zweiten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup holt. Zuletzt hatte er die große Kristallkugel 2021 gewonnen. Und in der deutschen Eishockeyliga stehen heute die nächsten Viertelfinals in den Playoffs an. Im Kampf um das Halbfinalticket hätten die Straubing Tigers heute gegen die Grizzlies aus Wolfsburg erneut vorlegen können. Doch Wolfsburg erkämpfte sich am Ende einen 2:1 Auswärtssieg. Christian Riedel.
4.500 Fans machen erneut Playoff-Stimmung pur im Stadion am Pulverturm und müssen am Ende enttäuscht nach Hause gehen. Die Grizzlies aus Wolfsburg entführen das Heimrecht aus Niederbayern, bezwingen die Straubing Tigers knapp mit 2:1. Wir sehen zwei kuriose Tore im ersten Drittel. Jeweils waren es Eigentore. Erst die Führung für die Gäste, danach der Ausgleich Jason Eckerson im Powerplay 1:1. Die Straubing Tigers aber finden nicht so ins Spiel, wie sie das eigentlich gewohnt sind zu Hause. Vor allem die Defensive der Wolfsburg Grizzlies macht es den Angriffsbemühungen der Straubing Tigers extrem schwer. Und die müssen 24 Sekunden vor der zweiten Drittelpause den Rückstand zum 1:2 aus ihrer Sicht hinnehmen. Eine unnötige Unterzahlsituation und die nutzen die Grizzlies dann zur Führung aus, die Straubing Tigers am Ende nicht mehr drehen können im Schlussdrittel. Aufopferungsvoller Kampf der Grizzlies im eigenen Drittel blocken. Viele Schüsse, viele Angriffsbemühungen der Straubinger verpuffen, sodass es am Ende auch verdient mit 1:2 aus Straubinger Sicht an Wolfsburg geht dieses Spiel. Nächste Möglichkeit zum Ausgleich in dieser Playoff-Serie haben die Straubing Tigers dann am Mittwoch in Wolfsburg.
Die weiteren Viertelfinalergebnisse. Der EHC München gewinnt mit 7:1 gegen die Fishtown Penguins und der ERC Ingolstadt unterliegt knapp am Ende gegen die Düsseldorfer EG mit 1:2. Das Spiel ist gerade eben zu Ende gegangen. Außerdem spielen die Adler Mannheim jetzt in diesen Minuten gegen die Kölner Haie. Da steht es aktuell kurz nach dem Anpfiff noch 0:0. Der Meisterschaftskampf in der Handball-Bundesliga ist auch in diesem Jahr wieder ziemlich spannend. Mit den Füchsen Berlin, den Rhein-Neckar-Löwen, dem THW Kiel und dem SC Magdeburg kämpfen gleich 4 Teams um den Titel. Der THW Kiel konnte heute beim Sieg in Melsungen wieder nachziehen, musste sich aber ganz schön strecken. Rudolf Dautwitz berichtet.
So sieht also die andere Seite des THW Kiel aus. Vor allem in der ersten Halbzeit agierte die Mannschaft hochkonzentriert, setzte sich schnell von 5:5 auf 12:7 ab. Es war ein ganz anderer THW als noch vor zwei Wochen beim 31:34 gegen Leipzig. Für Kiel sportlichen Leiter Viktor Schilagi kam die Länderspielpause genau zum richtigen Zeitpunkt.
Aber was uns gut getan hat, dass wir doch jetzt ein paar Tage Zeit hatten, auch wirklich intensiv zu trainieren und vieles wirklich umsetzen konnten.
Vor allem in der Abwehr verzweifelt die MT-Melsungen über die gesamte 60 Minuten am THW. Für Kiels Linksaußen Yannick Fratz der Schlüssel zum Sieg.
Sieht man ja auch in der Anzahl der Toren, aber man muss halt auch sagen, dass Niklas Landin echt viele freie Bälle auch gehalten hat. Und ich denke auch, dass wenn er da nicht so viele weggenommen hätte, sähe das Spiel vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aus.
So aber war es ein ungefährdeter 23:19 Erfolg des THW und der in Kassel anwesende Bundestrainer Alfred Gislason weiß, worauf es jetzt im selten so spannenden Titelkampf ankommt.
Glück mit Verletzungen, die Nerven behalten, nicht die Konzentration zu verlieren, gerade gegen den kleineren Gegner.
Es war heute nur der erste Schritt, aber vielleicht ein ganz wichtiger auf dem Weg zur möglichen Meisterschaft.
Außerdem gewinnt auch der SC Magdeburg gegen Hamm mit 36:27 und bleibt obendran. Der Bergische HC schlägt die HSG Wetzlar mit 28:22. Der HSV Hamburg gewinnt vor heimischem Publikum 33:29 gegen Erlangen und Lemgo mit 35:30 gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch für die Sportwelt weitreichende Folgen. In der Ukraine sind nach Angaben des Ministeriums für Jugend und Sport nach dem Stand vom 9. März schon 250 Athletinnen und Athleten ums Leben gekommen. Viele von ihnen sind an der Front gefallen. Auch auf russischer Seite kämpfen Sportlerinnen und Sportler im Krieg. Und seit neuestem nutzt der Chef der Privatarmee Wagner Sportclubs in Russland, um Freiwillige anzuwerben. Wie das funktioniert, erklärt Gesine Dornblüt.
Jewgeni Prigozhin, Chef der russischen Wagner-Truppe, verkündete die Nachricht höchstpersönlich. Um neue Kämpfer für die Privatarmee Wagner zu rekrutieren, die unsere Heimat verteidigen, haben wir in vielen Städten Rekrutierungszentren eröffnet. Sie befinden sich in Sportclubs. Ihr geht dorthin, macht einen Fitnesstest und dann erfahrt ihr, wie ihr zu uns kommt. Das war am 2. März. Eine Woche später veröffentlichte Prigozhins Pressedienst eine Liste mit 58 Sportclubs in 42 russischen Städten. Von Kaliningrad über Murmansk im Norden bis nach Chita im fernen Osten des Landes. Das russischsprachige Online-Medium SOTA hat mehr als die Hälfte dieser Clubs unter die Lupe genommen. Bis auf zwei würden tatsächlich alle mit der Wagner-Gruppe kooperieren, schreibt SOTA. Die einen aus ideologischen Gründen, die anderen, weil sie Geldprobleme hätten. Und noch etwas wollen die Journalisten herausbekommen haben. Auffallend viele Clubs, die als Rekrutierungsstellen für die Wagner-Gruppe fungieren, würden von Funktionären der russischen Sambo-Föderation betrieben. Sambo ist ein Kampfsport, der in der Sowjetunion für die Armee entwickelt wurde, um Soldaten im Nahkampf zu schulen. Die russische Sambo-Föderation pflegt diese Tradition offenbar weiter. Nach Auskunft ihres Vorsitzenden trainiert sie Angehörige privater Sicherheitsdienste, Polizisten, Grenzbeamte, Personenschützer. Ein Reporter des russischen Exilsenders Dosht wollte genauer wissen, wie die Rekrutierung in den Sportclubs funktioniert. Zunächst rief er in einem Kampfsportclub an und erkundigte sich, ob das Angebot, an die Front zu gehen, nur für Mitglieder gelte. Die Frau am Telefon verneint. Ich bin selbst eine Vertreterin des Unternehmens Wagner. Wir füllen einen Antrag aus, dann kommt ein Fitnesscheck. Innerhalb von 1 bis 2 Tagen unterschreiben 98% und ich kaufe ihnen dann ein Ticket. Körperliche Fitness sei übrigens nicht so wichtig, so die Frau. Es gibt Mindestanforderungen, aber wenn sie die nicht ganz erfüllen, spielt das keine Rolle. Ein Besuch des Reporters mit versteckter Kamera in einem Kampfsportclub in St. Petersburg bestätigt das. Ein Tresen ist zu sehen, dann ein kleiner Tisch und daran ein Mann in olivfarbener Weste. Ich rede ein bisschen mit Ihnen, dann machen wir den Fitnesstest, ein paar Klimmzüge, ein paar Liegestütze, ein bisschen Laufen. An der Wand prangt das Emblem der Privatarmee Wagner. 2 gekreuzte Schwerter, in der Mitte ein Sowjetstern, dazu die Wörter Blut, Ehre, Heimat, Mut. Das vermeintliche Anwerbegespräch verläuft ohne Komplikationen. Der Reporter kommt zu dem Schluss: Offenbar schicken sie nicht nur Sportler ins Kampfgebiet, sondern jeden, der dringend Geld braucht. Die Sportclubs fungieren bloß als Meldestellen. Der russische Journalist Denis Karatkov vom Zentrum Dossier bestätigt das. Er hat sich intensiv mit der Wagner-Truppe beschäftigt. Die Anwerbung hat mittlerweile totalen Charakter angenommen. Natürlich werden auch Sportler an der Front gebraucht. Aber Prigozhin nimmt, wen er kriegt. Der Unternehmer Prigozhin verspricht einen Sold von umgerechnet knapp 3000 Euro im Monat. Das ist in Russland viel Geld. Einige russische Kampfsportler sind bereits an der Front. Wie viele, weiß man nicht. Wladimir Mineev hat Karriere im Kickboxen gemacht. Der russische Sportexpress besuchte ihn im Herbst beim Training. Da hatte er gerade beschlossen, sich als Freiwilliger zu melden. Ich kann in dieser Situation nicht zu Hause sitzen. Ich bin Patriot, so ist mein Charakter. Dazu hat mich meine Mutter erzogen. Im Dezember gab die russische Kampfsportunion bekannt, eine ganze Einheit aus Freiwilligen zu bilden. Die Nachricht wurde bei einem Wettkampf verkündet, der Schlacht der Champions in Moskau. 95 Athleten und ihre Trainer würden an die Front fahren, direkt nach dem Turnier. Juri Trutnev, russischer Vizepremier und Co-Vorsitzender der Kampfsportunion, begründete den Schritt. Wenn du heute beweisen willst, dass du ein Kämpfer bist, dann reicht es nicht aus, in den Ring zu steigen. Echte Kämpfer vergießen Blut für unsere Heimat.
Gesine Dornblüt berichtet. Wer Leistungssport ausüben möchte, der muss viel in Kauf nehmen. Ein hohes Trainingspensum, wenig Zeit für Freunde und Familie und weite Wege zu Wettkämpfen sind in vielen Sportarten normal. Besonders deutlich wird das auch für die Parasportlerinnen und Sportler in Deutschland. Vor kurzem wurde deshalb eine neue Förderung auf den Weg gebracht. 35 Athletinnen und Athleten bekommen bis zu 1250 Euro Förderung im Monat. Einer von ihnen ist Nico Dreimüller. Von ihm wollte ich wissen, wie die finanzielle Förderung ihm im Alltag hilft.
Also für mich hat sich geändert, dass ich mehr Zeit noch in den Sport reinstecken kann oder auch mehr Zeit ins Studium reinstecken kann und stattdessen zum Beispiel wenig Zeit im Moment irgendwie im Auto verbringe auf irgendwelchen Fahrten zu Trainings oder so. Bei mir ganz konkret war die Situation so, dass ich hier in Frankfurt jetzt spielen konnte, wo ich auch praktisch gar kein Geld verdiene von meinem Team, während das sozusagen dann aber auch mein Job ist und so, dass ich dann nicht wirklich Zeit hätte, jetzt noch einen Nebenjob zu haben. Und durch die Sportförderung kann ich hier halt eben spielen, auch wenn ich hier von dem Verein kein Geld bekomme und kann trotzdem den Sport und das Studium beides gut in Ausgleich bringen. Also ich wohne auch hier in Frankfurt, bin da an der Halle, von daher ohne diese Förderung wäre ich schon in einer gewissen Weise gezwungen gewesen, auch zu einem Team zu wechseln, das nicht hier in Frankfurt ist, wo ich dann zwar auch Geld verdiene, aber wo ich dann auch einen viel größeren zeitlichen Aufwand habe.
Wie ist denn die finanzielle Situation überhaupt einzuschätzen, gerade insgesamt jetzt im Sport, im Rollstuhlbasketball auch? Wenn man die Sportart nicht selbst betreibt, kann man sich das vielleicht nicht so unbedingt vorstellen. Ja. Was kostet Rollstuhlbasketball als Sportart und was gehört alles dazu?
Also es gehört natürlich erstmal ein Basketballrollstuhl dazu. Die sind auch ziemlich teuer. Also ich denke, die günstigsten, also jetzt ein neuer Rollstuhlbasketballstuhl, der kostet auf jeden Fall so um die 5000 Euro. Ehrlicherweise, wenn es aber auch ein guter sein soll, der lange, auch mehrere Jahre halten soll, dann geht das auch erstmal Richtung 7.000, 8.000 Euro. Also das kostet viel. Ich bin da total privilegiert, weil ich in der Nationalmannschaft spiele und wir von unserem Sponsor welche gestellt bekommen haben. Aber das ist nicht bei allen so. Also ich meine, ganz viele Leute in den Teams oder hier in Frankfurt bei mir im Team, die müssten das aus eigener Tasche zahlen. Oder da kann der Verein vielleicht ein bisschen auch was übernehmen, aber das ist eine sehr teure Sache auch, aber du brauchst auch so einen Rollstuhl, um mithalten zu können, muss man schon sagen. Gegebenenfalls kommt auch vielleicht sowas dazu wie bei Auswärtsfahrten. In der ersten Liga werden das alle bezahlen können, aber gerade wenn es dann in untere Ligen geht, kann ich mir auch vorstellen, dass da Leute auch sozusagen finanziellen Aufwand haben, den sie nicht wirklich sozusagen durch Fahrtkosten entschädigt bekommen.
Ja, jetzt bekommen ja nicht alle diese Förderungen. Ich glaube, der Deutsche Behindertensportverband spricht von ungefähr 35 Sportlerinnen und Sportlern. Ja. Was glauben Sie denn, welche Probleme haben diejenigen, die diese Förderungen jetzt vielleicht nicht bekommen?
Ich kann mir vorstellen, dass, also es gibt viele Leute, die auch nebenbei studieren oder eine Ausbildung machen, wie auch immer, und könnte ich mir auch vorstellen, darauf angewiesen wären. Was halt, finde ich, eine schwierige Sache ist, dass man beim Rollstuhlbasketball schon auch oder generell im Leistungssport so viel Zeit mittlerweile reinstecken muss, dass man, wenn man auch noch studiert, sowieso schon in einem zeitlichen Konflikt ist, wie man den Sport, das Studium, aber dann halt auch noch das sonstige soziale Leben, Familie, Freunde drumherum unter einen Hut bekommen soll. Und das stelle ich mir recht schwierig vor. Also mir erlaubt die Förderung, dass ich sozusagen nicht bei einem Team spielen muss, wo ich Geld verdiene, oder dass ich mir auch keinen Nebenjob suchen muss, sondern da sozusagen meinen Fokus auf den Sport und Studium legen kann. Aber ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man ja keine Sportförderung oder weniger Sportförderung bekommt, weil natürlich ja auch, sobald man einmal ja vielleicht über einen längeren Zeitraum verletzt ist oder nicht erfolgreich ist oder das Team zum Beispiel nicht bei dem Turnier teilnehmen könnte wegen Corona oder sowas, dass man dann auch aus dieser Förderung rausfällt und dann plötzlich es schon auch sein kann, dass wenn man keine Sponsoren hat oder sonst Leute, die einen unterstützen, dass man sozusagen dann auch gar kein Geld mehr verdienen kann und dann plötzlich sich fragen muss, kann ich den Leistungssport noch so in dem Umfang weitermachen oder muss ich normal in Anführungsstrichen arbeiten gehen und muss somit auch weniger Zeit in den Sport reinstecken. Ja.
Ja, 35 Personen bzw. Sportlerinnen und Sportler in diesem Förderprogramm können ja, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur ein Anfang sein, denke ich mal. Inwieweit ist denn Leistungssport ohne finanzielle Förderung überhaupt möglich, auch im Hinblick jetzt vielleicht auf andere Nationen, vielleicht im Rollstuhlbasketball, aber auch allgemein?
Ich glaube, dass der Sport sich, also die verschiedenen Sportarten auch im paralympischen Bereich immer professioneller werden und das ist an sich erstmal gut für alle Beteiligten, aber ganz klar ist auch, dass die Trainingsbelastung immer höher wird oder die Dauer, die man über Jahre hinweg, aber auch innerhalb einer Saison, die Zeit, die man reinstecken muss, wird immer höher, weil das Niveau sich auch ja verbessert in der Sportart selbst. Und deswegen ist so mein Gefühl, dass deswegen auch Sportler, gerade wenn sie studieren und dadurch ja auch kein Einkommen haben, darauf wirklich angewiesen sind, so eine Förderung zu bekommen, wenn sie beides unter einen Hut bringen wollen. Weil letztendlich Leistungssport und Studium nimmt schon so viel Zeit ein bei den allermeisten, dass man sozusagen ja gar keine Einkommensquelle noch haben könnte, außer man schafft es eben über den Sport, das zu bekommen. Und da ist aber eben diese Förderung sehr, sehr elementar.
Jetzt bekommen Sie ja diese Förderung. Wir haben schon darüber gesprochen, was vielleicht mit denjenigen ist, die Sie eben nicht bekommen können, weil es natürlich noch ein relativ geringer Anteil ist. Ja. Was muss sich denn in der Förderung der Paraathleten und Athletinnen generell noch verbessern aus Ihrer Sicht? Ist das allein mit Geld vielleicht getan? Beziehungsweise welche Möglichkeiten sehen Sie da für die Zukunft?
Also es gibt mittlerweile vor allem von der deutschen Sporthilfe, aber auch die zum Teil in den Bundesländern gibt es ja auch noch eine Sportförderung. Die machen schon einen guten Job, was jetzt zum Beispiel auch so Seminare oder Workshops angeht, wo, also es gibt zum Beispiel ein Bewerbertraining von der Deutschen Sporthilfe oder andere Programme, wo man praktisch einen Mentor bekommen kann, wenn es so ein bisschen um Thema duale Karriere geht. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Also ich glaube, dass schon eine finanzielle Förderung immer nötig sein wird und auch, dass die sozusagen ausgebaut wird, dass alle Athleten, wenn möglich, ab einem bestimmten Level so eine Förderung erhalten können und nicht nur ja, jetzt 35 Leute, aber eben gerade so Rahmenbedingungen der dualen Karriere, wie schaffe ich Studium und Sport zu vereinen, das ist auch sehr wichtig. Da gibt es schon gute Programme, aber ich glaube, gerade da kann man noch viel machen, dass vielleicht auch dann zum Teil Unis vielleicht auch manche Regeln für Sportler sozusagen lockern können, im Sinne von, wenn man auf einem Turnier ist, dass man die Klausur dann vorher schreibt oder nachher. Solche Sachen sind neben dem Geld auch sehr wichtig.
Rollstuhlbasketball-Nationalspieler Nico Dreimüller zur neuen Förderung im Behindertensport. Der frühere Wasserspringer Jan Hempel will den Deutschen Schwimmverband auf Schmerzensgeld und Schadensersatz in Millionenhöhe verklagen. Jahrelang soll Hempel unter seinem mittlerweile verstorbenen Trainer sexuell missbraucht worden sein. Das Verfahren könnte zu einem Präzedenzfall im deutschen Sport werden. Sebastian Münster.
Jan Hempels Anwalt Thomas Summerer hat angekündigt, dass er gegen den Deutschen Schwimmverband DSV eine Schadensersatzklage einreichen wird. In den vergangenen Monaten habe es bereits Gespräche mit dem Verband gegeben, wie eine Wiedergutmachung im Fall Jan Hempel aussehen könne. Diese Gespräche seien für ihn aber nicht zufriedenstellend verlaufen. Daher versucht Sportrechtler Summerer aus München für Hempel nun auf anderem Weg Gerechtigkeit zu verschaffen, sagt er.
Wenn man bedenkt, dass der Fall meines Mandanten der krasseste Missbrauchsfall ist, den der deutsche Sport je erlebt hat. Mit über 1200 sexuellen Übergriffen, über einen Zeitraum von 14 Jahren hinweg, dann dürfte es nicht verwundern, wenn wir einen Betrag, eine Entschädigung, Schmerzensgeld in einer siebenstelligen Summe vom Deutschen Schwimmverband gefordert haben.
Diese Schadensersatzklage in Millionenhöhe ist ein Präzedenzfall im deutschen Sport. Ähnlich wie in der katholischen Kirche versucht nun ein Betroffener von sexualisierter Gewalt von einer Institution eine finanzielle Entschädigung zu fordern. Der beschuldigte Trainer im Fall Hempel beging im Jahr 2001 Suizid.
Die Formel 1 ist heute in Saudi-Arabien zu Gast. Sportlich gesehen hatte Weltmeister Max Verstappen das Qualifying allerdings verpatzt. Im Rennen begann dann heute seine Aufholjagd.
Wie gut das Auto von Max Verstappen ist, beweist die Aufholjagd des Weltmeisters. Von Position 15 gestartet, hat er sie alle überholt, bis auf seinen Teamkollegen. Sergio Perez signalisierte in Führung liegend sehr früh, dass er den Holländer nicht kampflos vorbeilassen wird. Die Teamführung sah es ein und feierte einen Doppelsieg mit Perez als dem Sieger des großen Preises von Saudi-Arabien. Sehr guter Dritter Fernando Alonso im Aston Martin vor den beiden Mercedes mit Russell und Hamilton, dann erst die enttäuschten Ferrari-Piloten. Nico Hülkenberg wurde Zwölfter.
Volker Hirt berichtet. Gianni Infantino ist und bleibt der Präsident des Fußballweltverbands FIFA. Das stand schon vor seiner Wiederwahl am Donnerstag fest. Aber was bedeutet diese Wiederwahl von Infantino für den Fußball? Darüber habe ich im Deutschlandfunk Sportgespräch mit ARD-Reporter Robert Kempe und Thomas Kistner gesprochen, der unter anderem als Autor für die Süddeutsche Zeitung das Thema verfolgt.
Von der Wahl kann man ja nicht so richtig sprechen. Es ist ja keine Wahl gewesen, es gab auch keine Abstimmung. Es ist ja eine Akklamation gewesen, Bestätigung per Akklamation. Er hat weiterhin Rekordeinnahmen versprochen. Das ist die Sprache, die in der FIFA gesprochen wird und auch die Sprache, die die Verbände verstehen. Das hat er groß angekündigt. Er will in dem nächsten Zyklus, Vierjahreszyklus, 11 Milliarden Dollar einnehmen. Dabei sind manche neue Fußballformate, die er davor hat, noch gar nicht mit inbegriffen, wie er es selber dargestellt hat. Er hat das, wenn ich das richtig rekapituliere, ja auch gesagt, dass jeder CEO einer Firma würde für diese Einnahmen oder für diese Punkte, die man dort gemacht hat, ein Leben lang beschäftigt werden. Er wolle ja nur für 4 Jahre wiedergewählt werden. Also das ist die Sprache des Geldes.
Naja, also wenn man sieht, wie die FIFA funktioniert, erübrigt sich's eigentlich überhaupt von irgendeiner Art Demokratie oder demokratischem Arbeiten zu sprechen. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Gianni Infantino jemals zurücktreten würde. Also das wird sicherlich nie der Fall sein, dass er selber irgendeine Einsicht in irgendein Fehlverhalten, im Gegenteil, das sind ja fast schon Götzenanbetungsdienste, die da stattfinden bei diesen Showdowns wie jetzt in Kigali. Also das wird natürlich niemals der Fall sein, da gibt es auch keinerlei Unrechtsbewusstsein. Hat man ja dann auch an der Pressekonferenz an der folgenden gesehen. Also das kann nur passieren, wenn das passiert, was bei seinem Vorgänger war. Den hat der Staatsanwalt abgeholt. Das heißt, Infantino wird niemals zurücktreten. Der muss zurückgetreten werden.
Und das ganze Sportgespräch gibt es dann heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zwischen Mainz und Freiburg steht es im Abendspiel der Fußball-Bundesliga aktuell noch 0:0. Und das war Sport am Sonntag mit Benedikt Kaninski. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.